sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 147. Folge von Sideline, dem USL Podcast. Wir sind in Folge 147 und damit gerade mal 3 Folgen vor dem nächsten kleinen Jubiläum entfernt. Seid 147 Folgen mit dabei und ich hoffe auch zum Jubiläum, die liebe Anne.
Wenn du mich einlädst, bin ich mit dabei.
Du bist natürlich mit dabei und solange du dir mich und die USL antun wirst, darfst du ja jederzeit mit dabei sein. Also auch gerne, wenn wir eine 0 an die 147 ranhängen. Ja, liebe Zuschauer, die USL war in der letzten Woche doch ein wenig fleißig. So gab es jetzt nicht nur Fußball in den 3 Profiligen, also Championship, League One und der Super League, sondern es gab auch einige Transfers und auch ein Team, das das Branding bekannt gegeben hat und es geschafft hat, sich im selben Atemzug quasi in einen Shitstorm zu verwickeln. Zu all dem und mehr sind wir heute wieder für euch da und haben auch eine gute bunte Mischung an Spielen für euch parat. 2 aus der Championship, 1 aus der League One und natürlich auch eines aus dem ersten Spieltag der neuen Super League-Saison. Wie ihr wisst, sind Anne und ich ein bisschen aufgeteilt. Ich bin eher der USL-Sicko, sie ist immer noch sehr viel in der MLS involviert. Und daher ist es ganz gut, wenn beide unsere Welten aufeinandertreffen. Denn vor ein paar Tagen wurde bekannt, dass ein MLS-Spieler den Weg in die USL Championship gefunden hat. Und zwar zum Aufstiegsclub Lexington. Anne, um wen handelt es sich denn? Und vielleicht noch viel wichtiger, was hältst du denn davon?
Es handelt sich dabei um Latif Blessing, der eigentlich noch ein recht junger Spieler ist, also 28 Jahre jung, und bis dato vor allem in der MLS unterwegs gewesen war und da sich durchaus einen Namen gemacht hatte. Also ich erinnere mich, seine erste Zeit sozusagen, wo er ja schon mehr aufgefallen ist. Er war vorher schon bei Sporting, aber so richtig aufgefallen ist, finde ich, eher vor allem beim LAFC. Da war er ab 2017 gewesen. Bei Sporting hat er jetzt noch nicht so die extrem tragende Rolle gespielt, also ich erinnere mich da nicht mehr groß an ihn. Beim LAFC dagegen ist er wirklich aufgefallen. Der Name war da sehr präsent und er hat da wirklich Werbung für sich gemacht. Und gezeigt, aus dem kann ein wirklich guter Kicker werden. Allerdings, danach wurde es dann irgendwie ein bisschen merkwürdig bei ihm. Er ging dann zu den Refs. Da ist er mir ehrlich gesagt schon wieder gar nicht mehr so aufgefallen. Und die Refs sind eigentlich eines der Teams, die ich immer noch mehr im Fokus mit habe. So klar, das eine oder andere Tor hat er gemacht, aber das war nicht mehr das, was beim LAFC war. Er wechselte anschließend nochmal zu Toronto und danach noch nach Houston. Wollte offensichtlich alle Temperaturregionen mal mitnehmen. Aber auch da irgendwie war es dann nicht mehr so das Wahre. Ich weiß gar nicht, vielleicht war eine Verletzung dazwischen, ich erinnere mich nicht mehr. Er war dann seit 2025, also seit dem 1.1., die Verträge in der MLS gehen ja auch immer bis zum 31.12., war er vereinslos und ist jetzt zu Lexington gewechselt. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Move. Weil ich glaube, wenn er sich wohlfühlt, wenn er fit ist, dann kann er Lexington da richtig unterstützen und kann da für das ein oder andere Tor sorgen. Er hatte insgesamt in seiner Zeit in der MLS, er hat 214 Spiele in der regulären Saison in der MLS gespielt. Dort hat er 22 Tore, 18 Vorlagen gemacht. Also das ist schon in Ordnung. Und ich denke, er könnte Lexington da wirklich nochmal weiterhelfen. Ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler, den man im Auge behalten sollte.
Ich muss zugeben, was natürlich auch an meiner MLS-Ausklingung von ein paar Jahren liegt, dass ich ihn auch nach Los Angeles gar nicht mehr auf dem Schirm hatte und dann sehe, dass er jetzt in den letzten 2,5 Jahren 4 verschiedene Clubs hatte. Das ist schon echt viel. Ja, für die, die ihn nicht kennen und sich jetzt fragen, wer ist der Kerl eigentlich? Er ist ein 28-jähriger Ghanaer und ist hauptsächlich ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler, also die klassische Nummer 10, und kann auch auf beiden Flügeln spielen. Das heißt, da sind dann die 40 Scorer in 200 plus Spielen schon gar nicht mal so schlecht, weil man ja Szene oft auch fürs Vorbereiten oder halt eben für die, wie sagt man so schön, Eishockey-Assists da ist. Und ja, ich muss zugeben, ich bin gespannt, was er bei Lexington reißen kann, weil Lexington ist jetzt nicht das krasse Team schlechthin. Aber sie sind ja frisch, sie haben ja auch eigene Ambitionen, dauerhaft in der Championship zu bleiben. Und da kann MLS-Erfahrung mit einem Spieler, der noch lange nicht im Rentenalter ist, durchaus der richtige Move sein. Und zeigt für mich mal wieder, dass die leichten Frotzeleien gegenüber Lexingtons Ownern schon ganz nicht ganz unpassend sind. Denn man sagt ihnen halt nach, die sind sehr, sehr reich und können damit ihre Clubs zuscheißen. Wenn man guckt, was für größere Namen der Männerkader sich geholt hat und jetzt mit Blessing erst recht, und guckt, dass der Super League-Kader im Wesentlichen sämtliche größere Namen der Liga aufgekauft hat, wie Emina Ekic, die ja Spielerin des Jahres geworden ist, ja, dann passt das schon, dass Lexington wohl doch recht gut betucht ist und das eben nutzt. Jetzt wird halt die spannende Frage sein, können sie das auch auf dem Platz liefern? Weil nur einen tollen Kader haben, reicht ja nicht zwingend aus, um gut zu spielen. Sonst wäre ja Rhode Island in der USA Championship auch wieder auf Meisterkurs und nicht irgendwo weit unten im Nicht-Playoff-Bereich.
Ich kann dir nicht widersprechen, deswegen schweige ich.
Okay, ja. Gehen wir zur zweiten Transfer-News. Die kann man recht kurz behandeln und ich möchte jetzt keinem Club was nachsagen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es sich um Geldwäsche handeln könnte. Gehen wir nach Florida. Denn, wie es so üblich ist, gibt es den berühmten Podcast-Fluch, dass Dinge genau dann passieren, wenn man gerade mit der Aufnahme fertig ist. Für uns waren es, ich spinne mal rum, knapp 12 Stunden. Denn die Folge war bereits geschnitten, war von Anna auch schon hochgeladen worden. Und dann kamen die News, dass die Tampa Bay Rowdies und der Miami FC gewissermaßen einen Torwarttausch durchgezogen haben. Die Tampa Bay Rowdies haben Bill Hamid bekommen, den ehemaligen Nationaltorhüter der USA, und sie haben dafür Campisi, ihren argentinischen Torwart, zu Miami abgegeben. Wer den Kader von Miami kennt, der weiß, da spielen ungefähr 50 Argentinier mit. Und das hat für einige Verwirrung gesorgt. Also zum einen, weil schon wieder ein Argentinier, und ist das nicht irgendwie komisch? Und zum anderen, weil Campisi schon nicht ohne Grund recht schnell aus der Startelf geflogen ist, weil er echt beschissen gespielt hat. Also wer seine Spiele gesehen hat, da waren einige Patzer mit dabei. Und ja, deswegen sorgte der Wechsel für Verwirrung, für Belustigung, für Memes über Argentinier in Miami. Gibt ja so einige berühmte gerade. Und eben die Frage, ob das Geldwäsche ist, weil Miami schon den gefühlt 100.000. International Roster Spot benutzt hat. Und ja, daher an dich, als ich dir das geschickt habe, was waren so deine ersten Gedanken?
Also ich war tatsächlich völlig verwirrt, warum man einen solchen Transfer macht. Aber also ich glaube, für Tampa ist das genau die richtige Variante. Also müsste ich einschätzen, wem ich unterstelle, dass sie den besseren Transfer gemacht haben, würde ich ganz klar sagen, die Tampa Bay Rowdies. Miami, völlig wild. Also verstehe ich nicht. Gar kein guter Move. Außer dem Aspekt, dass er Argentinier ist, aber was bringt's dir, wenn dein ganzer Kader irgendwann argentinisch ist? Hilft dir ja auch nicht. Vielleicht konnte Blamit sich mit ihnen nicht verständigen. Wer weiß, aber es ist. Ich find's nicht besonders clever.
Vor allem war Bill Hamid so mit nahezu der einzige wirklich solide Spieler, den Miami hatte, was die Qualität anging. Und sich dafür dann eben einen der schlechtesten Torhüter der Saisons zu holen, ist irgendwie skurril. Und ich bin gespannt, ob Hamid als Nummer 1 bei Tampa starten wird oder ob Bandre, der zuletzt ziemlich gut gespielt hat, weiterhin die Nase vorn hat. Und ja, daher Torwarttausch in Florida in der USL. Miami kriegt den 800. Argentinier, Campisi, und die Tampa Bay Rowdies kriegen dafür den ehemaligen US Men's National Keeper Bill Hamid. Bevor wir zum letzten Transfer kommen, der vor allem für dich ein bisschen schmerzhaft war, Lass uns doch in die wunderschöne Welt der Logos und der neuen Vereine gehen. Denn es gibt schon vor über einem Jahr, meine ich, die ersten Ankündigungen, dass ein Team in Oregon aus Eugene ein eigenes Team bekommen wird. Und dieses Team war, so wie man es kennt, als USL to Eugene bekannt. Also der Standard quasi Ausfüllname, bevor man ein Branding bekommt. Und letzte Woche wurde dann, wie man es so kennt, der Name und das Logo des neuen Teams bekannt gegeben und auch erklärt in einer wunderschönen, putzigen Erklärbär-Grafik. Ich kann schon mal so viel verraten, das Team heißt Sporting Cascades Football Club. Und jetzt, da du doch so gerne an Trikots und auch Logos interessiert bist, liebe Anne, was ist das denn für ein Trikot, was ist das denn für ein Logo und vor allem gefällt dir das?
Also, was mir immer nicht gefällt, sind die Erklärungen dazu, weil die sind Schall und Rauch. Das, weiß ich nicht, da wird oftmals in viele Dinge sehr viel reininterpretiert. In dem Fall, man muss sagen, die Farben, die sie gewählt haben, so eine ihrer Hauptfarben ist ein Blau, aber das ist nicht das klassische Blau, sondern schon eines, was ich noch nicht so oft im Fußball gesehen habe. Ich glaube sogar noch gar nicht. Also ich hätte jetzt keinen Club, mit dem ich sofort irgendeine Assoziation hätte. Dementsprechend ist es kein Navy Blue oder sowas, sondern ist es ein angenehmes Blau. Dazu haben sie noch ja eine Cremefarbe. Und die Cremefarbe stellt drei Bergspitzen dar. Dann haben sie noch ihre Schrift unter den Bergspitzen ihre Schrift mit ihrem Namen. Das ist in Braun- und Cremefarben gehalten. Ist ganz okay. Und darunter haben sie dann, naja, es sollen wahrscheinlich Wellen sein und eine Art Weg oder sowas. In Blau, das, ja, man mag die Erklärung dazu mögen, aber es holt mich nicht ganz so ab. Der obere Teil ist okay. Wie gesagt, die Farbvarianten finde ich ganz nett. Und dann mit Bergen dazu, die Schrift haben sie gut den Namen haben sie gut rausgesetzt, das gibt ein gutes Wiedererkennungsmerkmal. Unten der Bereich ist ein bisschen unrelevant. Im Großen und Ganzen finde ich das Logo aber trotzdem ganz nett. Es hat halt wieder so diese Schildform auch. Wenn da jetzt aber nicht der Name drinstehen würde, sondern man das abkleben würde, das wäre kein Logo, was man sofort wiedererkennen würde, würde ich behaupten. Dementsprechend, da war mehr Potenzial drin.
Ich würde es das Monterey Bay Logo der League One bezeichnen. Die haben ja auch blau und sehr viele Wellenlinien. Man wüsste auch nicht zwingend, worum geht's, wem gehört's und was soll das eigentlich. Ich muss zugeben, auch wenn ich nicht der größte Fan von Braun bin, generell als Farbe wie politisch, muss ich zugeben, gibt es halt fast keine Teams, die Braun wirklich benutzen. Und daher finde ich die Farbwahl, dass man Braun als Trikot und wahrscheinlich auch als Logofarbe hat, interessant und finde ich nicht schlecht, mal nicht die klassischen Farben zu nehmen. Für mich ist das Logo oder das Wappen einfach zu voll. Es passiert zu viel auf zu wenig Raum. Also mit die Logoform ist so das klassische Militärschild. Also oben eckig, untenrum abgerundet. Eben das erste Drittel blau mit den Bergen, dann ungefähr bis zur Hälfte des Logos diesen braunen Streifen mit dem Schriftzug und dann die Wellen. Mir passiert da einfach zu viel. Also da gibt's Berge, Wellen, Schriften, alles bunt durcheinander gemischt. Irgendwie ist das, ich finde, ich bin jetzt nicht der größte Fan von Fußballteams, die ihre guten Logos zu simpel machen, um modern zu wirken. Aber ich finde, das ist so ein bisschen das Gegenteil davon. Man wollte irgendwie zu viel in ein Logo packen, was in gegebenen Fällen nur sehr klein auf irgendeiner Grafik aufgezeigt wird oder auf dem Trikot ja auch nicht gerade das übermäßig groß zu sehen ist. Und daher, ja, ich finde es okay. Man kann es verstehen, man kann es nehmen, aber es weckt in mir jetzt keine Freudengefühle aus. Und ich stimme natürlich zu, was die Erklärungen angeht. Also zum Beispiel, dass das Braun auch für Authentizität steht. Ja, das finde ich spannend. Aber naja, also wem es gefällt, dem gefällt es. Ich muss sagen, man kann es nehmen. Ich finde beides, so, wenn ich es eine Schulnote geben müsste, eine 3 bis 3 minus. Also nicht schlecht, aber bei weitem auch nicht gut. Aber immerhin, es existiert.
Ja, und also es gibt schlimmere, auf jeden Fall.
So, und damit könnte ja die ganze Geschichte von USL to Eugene oder jetzt Sporting Cascades ja beendet sein fürs Erste. Denn der Hype um ein neues Team ist ja meistens recht groß, sobald es den Namen und Logos bekannt gegeben hat. Und dann gibt es schon viele, die Trikots kaufen oder die Schals in die Kamera halten oder die einfach generell erzählen, wie toll sie doch das Team finden. Dieses Team hat es geschafft, genau den gegenteiligen Effekt zu erzielen, denn es gab einigen Missmut. Denn, wie formuliere ich das? In der heutigen Zeit kann man ja quasi nichts im Internet machen, ohne mit KI konfrontiert zu werden. Denn es gibt ja KI-Bilder, KI-Stimmen, KI-Videos, KI-Kunst, KI-Softwares in allen Lebensbereichen. Und es ist sehr offensichtlich geworden, dass Eugene, also USL to Eugene, aka Sporting Cascades, in ihren Promo-Bildern KI benutzt hat. Das würde ich dich gern fragen, Anne, was sieht man da und vor allem, wie findest du so von dir aus gesehen die Nutzung der KI in diesem Fall?
Also im Prinzip sind es Werbebilder und eines, was mit Abstand das Schlimmste ist, wenn man es da wirklich auf dem ersten Blick sieht, ist eine Art Foto. Und dort steht, das Warten hat ein Ende, professioneller Fußball ist angekommen. Und darunter sieht man dann im Prinzip ein Stadion, in dem Leute sind und ihren Club, USL Eugene, anfeuern. Und vier Personen haben sich aber, die gucken nicht zum Spielfeld, sondern die gucken in die Kamera. Und zwei davon halten jubelnd halt jeweils einen Schal, USL Eugene, nach oben. Alle strahlen in die Kamera und es ist einfach wirklich ein komplettes KI-Bild. Also an diesem Foto ist nichts natürlich, sondern das sind KI-Personen und es ist halt sehr auffällig. Jeder, der nur Grundwissen von KI hat, erkennt es sofort. Und ja, also sehr unangenehm, gerade weil man diese menschlichen Bilder ja sehr leicht im Original haben kann. Du suchst dir vier Leute, die Lust haben, einen Schal oder zwei Schals nach oben zu halten und kurz mal in die Kamera zu strahlen. Da kannst du ja zur Not sogar auch eigene Mitarbeiter nehmen. Bei beispielsweise, keine Ahnung, für ein künftiges Stadion oder so, oder wenn du zeigen willst, hier wird künftig halt das Spiel stattfinden, dass man da dann eine KI nutzt, das kann ich vielleicht irgendwie noch nachvollziehen, weil das halt viel schwieriger ist umzusetzen. Und man da ja natürlich schon immer mit entsprechenden Grafiken auch gearbeitet hat. Völlig legitim, habe ich kein Problem mit. Aber dieses Bild mit Menschen, die reine KI-Produkte sind, sieht wirklich sehr, sehr unangenehm aus. Und ich glaube, den Eindruck hatten ja auch andere.
Genau, eines der weiteren Bilder von denen ist, dass sie Werbung machen für eben das kommende Stadion, auch wenn man das anguckt, auch das ist KI. Wenn man dann ranzoomt, sieht man halt völlig verschobene Kleckse, die wohl Menschen darstellen sollen. Dann ist der Platz ungerade, es gibt nicht mal Fußballlinien drauf und so weiter. Also quasi Großteil deren Werbebilder sind auch einfach nur KI. Was aus mehreren Gründen skurril ist, denn USA to Eugene, oder jetzt halt Sporting Cascades, ist nicht mal ein neuer Club, der wirklich erstmal Leute finden muss, die für sie arbeiten wollen oder die erstmal Fans generieren sollen. Denn der Club existierte bisher als langjähriges Team in der USL League 2, also in der vierten Liga, namens Lane United. Und so wie man es auch recht gut mitbekommen hat, bisher hatten die also auch durchaus eine Fan-Anhängerschaft und spielten durchaus soliden Fußball. Also sie waren jetzt nicht irgendwie ein ganz neues Team ohne Fans, ohne Qualität. Die haben jetzt seit 2014 in der USL League 2 gespielt. Und dass sie es dann nicht schaffen, einen von ihren bestehenden Fans, die sie haben, oder wenn die nicht alle abgehauen sind, zu fragen, ey, könnt ihr mal ein paar Schals des neuen Teams irgendwie in die Kamera halten, finde ich schon sehr skurril. Weil entweder willst du damit wirklich einen krassen Bruch mit den bisherigen Fans machen, nur weil du jetzt Profiverein geworden bist, oder du hast keinen einzigen gefunden, der wirklich Bock drauf hat, die da mit dir zusammenzuarbeiten, was in beiden Fällen immer nicht gut ist. Und ich stimme dir halt zu. Also so offensichtlich KI zu benutzen, dass man so, dass jeder Depp mit auch nur minimal Chat-GBT-Kenntnis, und meine ich, dass du davon gehört hast, erkennen, das ist nicht echt, ist schon sehr skurril. Und man könnte damit leben, wenn der Club irgendwie offen mit umgegangen wäre. So nach dem Motto, ja, der Fototermin war zu kurzfristig, wir hatten jetzt nicht viele Leute, die irgendwie Models sind, die man engagieren konnte. Es sind nur Work-in-Progress-Fotos. Ihr kriegt dann bei der offiziellen Stadiontour alles nachgeliefert oder so. Gab's aber nicht. Stattdessen haben sie dann Journalisten, die öffentlich darauf hingewiesen haben, ey, ihr nutzt KI-Fotos, was soll der Quatsch eigentlich, haben sie direkt geblockt. Und das generell auch gerne auf den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel Instagram. Und das hat natürlich dann erst recht für negative Publicity gesorgt, weil erstens wurden dann noch mehr Leute darauf aufmerksam, dass du KI-Bilder benutzt, anstatt eben echte Menschen zu haben. Und B, wenn dein Umgang mit Kritik, und zwar an sachlicher und völlig berechtigter Kritik, darin besteht, dass die Leute wegzublocken, dann ist das schon sehr unprofessionell. Und ich finde, wenn man bedenkt, dass das euer erster Eindruck ist, im neuen Profibereich, ist das schon ziemlich kacke. Also A, ein Logo zu haben, was nur stellenweise gemocht wird und einfach auch blöde Erklärungen hat, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dann mit KI zu arbeiten und dann jeden, der sachlich darauf hinweist, wegzublocken, das ist schon, wie formuliere ich das, ein Move, der wenig Rückgrat zeigt und vor allem der auch wenig Qualität zeigt. Und das macht so ein bisschen schade, finde ich, weil man da eben die eigentlichen guten Momente mit, hey, jetzt sind wir da, wir sind mehr als einfach nur ein Gerücht, schon wieder kaputt gemacht hat. Und ja, deswegen, ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Und da ja für euch, für die, die unseren Podcast hören, denn wir sehen ja, dass wir weiterhin brav eine gute Zuhörerschaft haben, lasst uns doch gerne wissen, wie bei Spotify oder sozialen Netzwerken, was haltet ihr davon? Findet ihr es okay, wenn Fußballvereine, vor allem Profivereine, irgendwie KI-Fotos nutzen? Findet ihr das total negativ? Dacht ihr, komm, der Club bestimmt selbst, wen er wegblocken kann? Würde doch mal sehr interessant sein, eure Meinungen dazu zu hören. Und ja, deswegen kurz, USL Eugene aus Oregon heißt jetzt offiziell Sporting Cascades, soll bald dann in die League One einsteigen und hat eben in ihren offiziellen Verkündungsfotos eindeutig mit KI gearbeitet. Das wäre die Kurzzusammenfassung.
Ja.
Ich würde sagen, wir machen ein kleines Päuschen und starten dann im nächsten Take mit einer News, die dir ein wenig wehtun wird. Aber das Schöne ist ja, die Heilung dafür kam nur ein paar Tage später und darüber quatschen wir dann auch. Das heißt, gönnt euch eine Pause, wir tun's auch und dann sind wir gleich zurück bei Sideline, dem USL-Podcast. Willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Nun müssen wir in einen Bereich gehen, den ich ein bisschen in den Theaterbereich gehen möchte, denn meine wundervolle Co-Hostin wird gleich die zwei berühmten Theatermasken tragen. Einmal die mit den weinenden Augen und einmal die mit dem lachenden Auge, denn es geht gleich zweimal um Hartford Athletic, ihr Herzensteam aus der USA Championship. Gehen wir in die kürzere Angelegenheit, die vermutlich eher für ein weinendes Auge sorgt. Denn im letzten Völkchen, wenn es mich nicht täuscht, haben wir ja erwähnt, dass es das Gerücht gibt, dass Minnesota United aus der MLS an Mamadou Dieng, dem Topstürmer von Hartford, interessiert sein könnte. Wie sich nun herausgestellt hat, und zwar recht zeitnah nach der Aufnahme, war an dem Gerücht sehr viel dran, denn der Transfer hat stattgefunden. Das heißt, Mamadou Dieng ist jetzt offiziell ein MLS-Spieler und spielt für Minnesota United. An dich die Frage, wo du ja quasi doppelt beschäftigt bist. Einerseits dein Blick auf die MLS, andererseits dein Blick natürlich auf Hartford. Was hältst du generell vom Transfer? Glaubst du, dass ja für Minnesota eine gute Wahl ist? Und generell, was geht dir noch gerade so durch den Kopf?
Also ein wichtiger Punkt, der mir durch den Kopf geht, ist, wie bitter das für Hartford ist. Gut, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was sie da an Transfergeld bekommen haben, aber trotzdem ist es bitter, weil wenn man sich mal seinen Weg ansieht, er kam direkt aus dem Senegal und sie haben ihn in die USA gebracht, sie haben ihn quasi für die USA entdeckt und da hat er sich ja gerade in den letzten Monaten sehr, sehr gut entwickelt und das ist ja auch der Grund letztendlich natürlich, warum Minnesota dann Interesse bekommen hat, aber ihn nach doch so kurzer Zeit, also was waren das jetzt, 1,5 Jahre oder so? Ja, fast. Dann abgeben zu müssen, obwohl er durchaus eine wichtige Stütze für Tore ist, ist schon sehr, sehr bitter. Und bei Minnesota, die hatten zuletzt, finde ich, immer wieder mal ganz interessante Transfers, sagen wir es mal so. Sie sind, was Mittelstürmer angeht, ja, also ich glaube, er hat da durchaus seine Chance bekommt, vermute ich durchaus die eine oder andere Chance, da mal nach vorne zu gehen, weil was es oder wo es bei Minnesota fehlt, ist tatsächlich im Angriff und gerade auf der Position vom Mittelstürmer einen Verletzten, einen weiteren Mittelstürmer haben sie auch noch, aber vielleicht bekommt er da die eine oder andere Chance und kann er damit aufgebaut werden. Ja, ich wünsche ihm da das Beste. Aber wie gesagt, für Hartford finde ich es sehr, sehr bitter. Es wäre irgendwie schön gewesen, wenn er vielleicht noch eine Saison da ist. Und er ist ja auch erst 21, glaube ich. Also er hat noch viel Zeit.
Ich muss ja sagen, er war wirklich ein guter Torschütze und generell Spieler. Also in 57 Spielen für Hartford hat er 23 Tore und 4 Vorlagen geliefert. Das ist schon ein sehr überzeugender Wert. Vor allem eben durch die Umstellung mal eben von Afrika rüber in die USA. Neues Klima, neue Kultur, neue Sprachen, neues alles. Und das ist schon eine sehr überzeugende Leistung. Wenn man den Gerüchten glauben kann, waren es wohl so um die $300.000 Ablöse plus Weiterverkaufsgebühr in späteren Transferfällen. Für Hartford sicherlich finanziell wenigstens durchaus eine okay Abgabe dafür. Sportlich natürlich schon sehr hart, wenn der beste Torschütze mal eben gehen muss und du jetzt auch nicht mehr wahrscheinlich so viel krass aktiv wirst auf dem Transfermarkt. Unterm Strich muss ich sagen, ich finde es ein spannender Transfer, hoffe, er kann sich in der MLS quasi durchsetzen und sollte diese Weiterverkaufsklausel wirklich da sein, würde ich natürlich mich schon mal freuen, wenn er in vielleicht 3-4 Jahren für, spinnen wir mal rum, 10 Millionen nach Mexiko wechselt und dann Hartford nochmal ein paar Millionchen abbekommen würde. So unterm Strich macht man genau das, wofür man vielleicht auch ein bisschen da ist. Die Talente entwickeln und weiterbringen. Aber aus sportlicher Sicht natürlich ein harter Schlag für die Jungs aus Connecticut.
Was ich dazu noch kurz sagen will, also erstmal 300.000 ist lächerlich. Gerade für so einen jungen Spieler, der sich so gut entwickelt hat. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Der eine Stürmer ist Yeboah bei Minnesota, der hat schon einiges an Erfahrung, der ist auch kein Schlechter, hat auch schon seine Tore gemacht. Also das könnte doch vielleicht relativ hart werden für ihn, dann auf seine Spielzeit zu kommen. Und der andere ist Ola Vasari, der ist gerade, also der ist nicht verletzt, wie ich annahm, sondern der ist einfach gerade nur mit der kanadischen Nationalmannschaft unterwegs, wird deswegen jetzt für ein paar Spiele fehlen, zwei, maximal 3 Spiele, ist dann auch wieder da und auch da ein erfahrener und durchaus guter Spieler. Also ich hoffe, Minnesota hat da wirklich einen langfristigen Plan mit ihm und hat ihn nicht einfach nur geholt, damit er dann ständig nur auf der Bank sitzt, weil das wäre dann absolut verschwendete Zeit.
Gut, erlösen wir dich von den Schmerzen und gehen in den schönen Bereich von Hartford, denn am letzten Wochenende wurde das, ich meine, das 4. Kiss My Sister Derby gespielt in der Saison. Also das Spiel zwischen Hartford und Rhode Island. Diesmal fand es in Connecticut statt und war natürlich in der Liga. Vor dem Spiel gab es sehr viele Stimmen, die dachten, okay, beide Teams sind jetzt nicht die krassesten der Welt. Und jetzt, wo Hartford den besten Stürmer verloren hat, wird das vielleicht schon wieder das Derby in die komplett andere Richtung schieben. Für dich, als du das Ergebnis gesehen hast, was ging dir durch den Kopf Und würdest du sagen, schon mal mit Blick auf die Partie, dass es gerechtfertigt war?
Ich war natürlich sehr happy. Was man auch dazu sagen muss, also ich finde es sehr gut, wie sich das Team so in den letzten Wochen generell entwickelt hatte. Aber wem man auch sehr kräftig auf die Schulter klopfen muss, ist den Fans, die ja trotzdem die ganze Zeit weiterhin Support gemacht haben und die vor diesem Spiel eine wirklich coole Choreo hatten, also über den Block hinweg zwei große Choreo-Teile und viel Rauch, keine Ahnung, Fackeln, was auch immer. Das sah schon cool aus. Da gab es einige Bilder, die einen morgens dann, wenn man wach geworden ist, erfreut haben. Und ja, generell zum Spiel, ich würde schon sagen, das Ergebnis war mehr als gerechtfertigt am Ende.
Ich muss zugeben, Rhode Island ist auch wirklich in der Partie kaum aufgefallen. Also es gab so ein, zwei Chancen, die mal entweder komplett am Tor vorbeigegangen sind oder wo dann das Beste wie ein Kopfball auf den Torwart war, der den Ball dann bequem mit beiden Händen fangen konnte. Und daher würde ich, wenn du nichts dagegen hast, wirklich nicht krass in den Play-by-Play gehen, sondern eher auf die einzelnen Tore kurz eingehen. Weil ansonsten fand ich, war es eine sehr einfache Angelegenheit.
Ja, absolut.
Das erste Tor ging gerade mal nach 6 oder 5 Minuten sogar, und das war für Hartford. Die erzielten das 1-0, und das war in der Szene ja der klassische Torwartfehler. Also wenn du den Ball abprallen lässt, aber nicht wirklich klären kannst, geht der Ball eben direkt an die Füße des Angreifers. Und so konnte Carriaga den Abpraller direkt ins Tor reinlenken. Und so stand es dann schon früh 1-0 für Hartford.
Danach dauerte es dann eine ganze Weile, bis überhaupt noch was anderes passierte. Wie gesagt, Rhode Island, sie waren auf dem Platz, ja, so viel schon. Sie waren auch hin und wieder mal im Strafraum oder in der Nähe vom Strafraum von Hartford, aber das sah, wie du es schon gesagt hattest, alles nicht wirklich gefährlich aus. Also es gab so einige Distanzschüsse, die gingen dann übers Tor, am Tor vorbei. Das war jetzt wenig produktiv, und dann auch die weiteren Chancen, die sich da versucht haben zu erarbeiten. Da fehlte definitiv das letzte Zündlein, und sie waren sturmmäßig überhaupt nicht gut aufgelegt an dem Tag. In der 69. Minute hat Hartford eine ziemlich gute Chance. Allerdings wird da der Ball auf der Linie von Rhode Island noch gerettet, auf der Torlinie, sodass das Spiel erstmal weitergeht. Allerdings dauert es dann auch nur 4 Minuten, bis es dann doch zu einem Tor kommt. Und in dem Fall ist es ein langer Ball, der nach vorne geschossen wird, und der Verteidiger kommt nicht so richtig ran. Verpasst quasi mehr oder weniger den Ball, wobei ich würde ihm da jetzt nicht so wahnsinnig viel Schuld geben. Er hat in dem Fall gerade eine Doppelverantwortung, weil er nicht nur versucht, an den Ball irgendwie zu kommen, sondern er hat auch noch einen Angreifer bei sich und muss sozusagen versuchen, diesen Angreifer irgendwie zu beschäftigen, damit der nicht an den Ball kommt. Will natürlich auch versuchen, an den Ball zu kommen, schafft er auch nicht. Das Problem ist aber, da ist noch ein weiterer Spieler, nämlich Kyle Edwards, der sich den Ball dann einfach mal schnappt, um beide herumläuft sozusagen. Alles sehr, sehr schnell natürlich. Und dann ins 1-1 mit dem Torhüter gehen kann und das ganz einfach versenkt.
Und Kyle Edwards war dann auch derjenige, der dann ja fürs letzte Tor noch sehr entscheidend gewesen ist. Denn in der 90. gab es ein kleines Highlight. Denn im letzten Sieg von Hartford davor hat TJ Prestes per Fallrückzieher das Türchen gemacht. Ich glaube, es war ein Fallrückzieher. Und jetzt hat sein jüngerer Bruder das entscheidende Tor gemacht. Denn der Ball kommt von rechts auf den Strafraum zu. Kyle Edwards köpft den Ball weiter in den Laufweg von TJ Prestes, der dann aus großer Distanz die ganze Wucht, die er in dem Bein hat, in den Schuss legt und dann den Ball mit wirklich sehr viel Schmackes unter die Latte reinnagelt. So stand es dann 3-0 in der 90. Minute. Mehr kam dann von beiden Teams nicht, was die Tore angeht. Und ja, so gewinnt Hartford im Spiel 1 ohne Mamadou Dieng sehr überzeugend gegen den Rivalen aus Rhode Island und ist damit, wenn ich mich nicht komplett irre, quasi der Führende im Derby aktuell und B auch weiterhin vor dem Team aus Rhode Island. Und ganz ehrlich, unterm Strich weiterhin sehr verdient. Denn Hartford spielt seit Wochen soliden Fußball und ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen dabei.
Man kann sogar feststellen, seit wann sie guten Fußball spielen, nämlich seit dem Tag, an dem ich das Trikot im Stadion von Hartford gekauft hatte. Das war ja eine Partie gegen New Mexico Ende Juli. Gut, sie hatten davor auch schon zwei Partien gegen Rhode Island, jeweils auswärts. Da hatten sie unentschieden gespielt, aber dann gegen New Mexico, da war ja der Sieg gewesen. Und seitdem sind sie auch ungeschlagen. Klar, weil ich das jetzt gesagt habe, werden sie natürlich auch sehr bald verlieren. Vollkommen okay. Aber auch ich fand, sie haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert und haben gezeigt, dass sie doch spielen können und sind aktuell auf Platz 7 in der Eastern Conference, also haben sich da ordentlich nach oben geackert. Rhode Island dagegen auf Platz 9. Und übrigens, Tampa ist auf dem letzten Platz hinter Miami.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also Hartford auf Playoff-Kurs, Rhode Island macht irgendwas anderes. Aber wer die Spiele gesehen hat, der muss auch sagen, ja, das ist auch durchaus verdient, um mal ganz ehrlich zu sein. Aber gehen wir doch einfach mal in die nächste Partie, die dann auch ein bisschen mehr Play-by-Play beinhalten wird. Und das war das Spiel zwischen ja, einem ehemaligen Meister und dem aktuellen Meister. Denn Phoenix Rising empfing den relativen Nachbarn, geografisch gesehen, die Colorado Springs Switchbacks im heimischen Stadion in Phoenix. Und ich muss zugeben, das war doch eine sehr unterhaltsame Partie, die mir gut gefallen hat. Und auch hier gab es wieder ein frühes Tor, diesmal in der 6. Minute, also gerade mal eine Minute später. Und im Wesentlichen war es dasselbe Problem wie beim ersten Tor von Hartford. Denn der Keeper von den Switchbacks kann den Fernschuss nicht wirklich halten, lässt ihn zur Seite abprallen. Da weit und breit kein Verteidiger in der Nähe ist, kann dann Cabral die paar Meter hinsprinten und den Ball aus spitzem Winkel einschieben, bevor der Keeper überhaupt wieder auf den Beinen gewesen ist. Und daher ja, ähnliche Minute, ähnlicher Fehler aus Sicht des Torwarts und erneut ein 1:0 und das auch wieder für die Heimmannschaft.
Bereits 5 Minuten später können sie sogar erhöhen. In dem Fall würde ich jetzt dem Torhüter da keine Schuld geben, sondern da liegt es eher daran, dass da ein Angreifer ganz frei im Strafraum steht. Oder kurz vorm Strafraum, auf jeden Fall sehr nah, eigentlich viel zu nah. Und die Verteidigung, keine Ahnung, wo die hin ist, die ist auf jeden Fall nicht bei ihm. Das ermöglicht, dass er ausreichend Platz und Zeit hat, richtig schönen Schwung zu nehmen und ein richtig strammes Tor zu machen. Gar kein Problem für ihn. Wie gesagt, Torhüter würde ich in dem Fall mal außen vor lassen. Da hätten andere weiter vorangehen müssen.
Bevor mich jemand haut und sagt, beide Mannschaften sind jetzt keine Nachbarn. Ja, ich meine auch eher im US-Vergleich, was Rivalität und Nachbarschaft angeht. Sind irgendwie 550 Meilen Richtung Flug und um die 800 Meilen, wenn man fahren würde. Also ist jetzt schon nicht direkt Nachbarn, aber halt Nachbarbundesstaaten. Weil sie da quasi schräg übereinander oder untereinander, je nachdem, wie man es gerne sehen möchte. Und es gibt ja auch einen Grenzpunkt zwischen beiden Staaten. Unsere Partie, ja, Stichwort Grenze. Unser lieber Deutscher im Tor von Phoenix erlebt eine Grenzerfahrung. Denn wenn ein Stürmer aufs Tor zuläuft, was macht man in der Regel? Als Torwart man versucht, den Winkel zu verkürzen. Und das machte Rakowski eigentlich in der Grundidee auch nicht verkehrt. Denn von rechts kommt Colorado in den Strafraum gezogen. Er geht von uns aus gesehen zum rechten Pfosten, verkürzt den Winkel. Allerdings schafft es dann Zachary Sandy, der Stürmer von den Switchbacks, aus sehr spitzen Winkel den Ball oben rechts reinzuhauen. Da sah Patrick ein wenig überrascht aus und vor allem war es wirklich ein sehr spitzer Winkel. Und so verkürzen die Jungs aus Colorado zum 2:1 durch ein Törchen aus sehr spitzem Winkel.
Ja, und dann, weil wir das heute noch nicht hatten, machen wir es nochmal von vorne. 28. Minute. Der Ball wird aus längerer Distanz aufs Tor geschossen. In dem Fall tatsächlich ein sehr harter Schuss. Der Torhüter lässt den Ball abprallen. Und auch da wieder ein Angreifer in der Nähe, der sich den Ball daraufhin schnappt und das Tor macht. Das ist jetzt dann also von den zwei Spielen aus den Männerligen, über die wir gesprochen haben, der dritte Abpraller, der dann genutzt wird.
Das ist schon sehr ungünstig. Man kann nicht immer jede Flugbahn perfekt beeinflussen als Torhüter, aber das sollte schon mit zum 1x1 gelten. Und habe selbst ich gelernt damals Oberschulfußball im Sportunterricht. Das heißt, sollte schon erlernbar sein.
Vor allem sollte dir das nicht zweimal in der Partie passieren, vor allem beide Mal in der ersten Halbzeit.
Und vor allem empfiehlt sich das nicht für dich für die MLS-Erfahrung, denn wir reden von einem Leihkeeper, der von den Colorado Rapids für mehr Spielpraxis ausgeliehen worden ist. Die Spielpraxis hat er gekriegt, aber empfiehlt ihn das nicht zwingend für höhere Aufgaben.
Absolut nicht.
Ja, ansonsten in Minute 56 hatte Brakowski noch eine sehr gute Parade nach einem Freistoß. Und dann gibt es nochmal, das möchte ich dir gar nicht klauen, das Wortspiel. Ich will nur sagen, eine schöne Vorlage zum letzten Tor des Tages. Und da ist mir Charlie Dennis aufgefallen, der es schafft, den Ball von rechts perfekt links in den Strafraum zu legen. Und deswegen fällt mir das positiv auf, weil das letzte Mal, wo wir über Phoenix geredet haben, Dennis mir das Ähnlichem aufgefallen ist. Da hatte er versucht, von rechts eine Vorlage zum linken Pfosten zu liefern. Nur ging der Ball ja direkt rein. Diesmal war es eine ähnliche Idee und diente als Vorlage. Daher positives Lob von mir an Charlie Dennis von Phoenix. Und jetzt an dich die Frage, wer hat denn das Türchen geschossen?
Danke, dass ich das Wortspiel haben darf. Ja, dann kam die Flut. Punkt. Ryan Flut war der Torschütze.
So ging dann die Partie 4:1 für Phoenix Rising aus im Duell der beiden Titelträger. Am Ende hatte der Leihkeeper von Colorado noch zwei Parätchen, die ganz gut aussahen. Nur wenn du halt schon viel kassiert hast, bringt das am Ende auch nicht mehr wirklich viel. Ja, und ich muss zugeben, positiver Eindruck von Phoenix meinerseits, nachdem sie oft eher schwankend waren. Aber ich habe jetzt eine Frage und die möchte ich direkt an unseren deutschen Patrick Rakowski wenden und an weitere meinetwegen Phoenix-Fans, falls sie zuhören und uns verstehen sollten. Es sind sogar zwei Fragen, merke ich gerade. Erstens zum Namen eures Stadions. Warum zur Hölle heißt euer Stadion Phoenix Rising Stadium at 38th Street /Washington? Was ist das für ein Stadionname und warum hat man dann nicht immer nur Phoenix Rising Stadium genannt? Und zum anderen, die Frage ist, hat man euer Stadion vielleicht ein bisschen überdimensioniert? Weil das Stadion hat offiziell eine Kapazität von 10.000 Zuschauern. Wenn man den Zahlen bei Wikipedia glauben kann, gab es in den letzten Jahren immer so einen Zuschauerschnitt um die 6.000 irgendwas. Und in diesem Spiel, was ja gewissermaßen schon Derby-Charakter haben sollte, weil direkte Nachbarn in den Bundesstaaten, Top-Team, der aktuelle Meister und so weiter, haben es gerade mal 4.000 Zuschauer ins Stadion geschafft. Also 40% Belegung des Stadions. Und on top of that, die meisten saßen auf der Seite, wo die Kamera steht. Das heißt, man hat die Zuschauer gar nicht wirklich mitbekommen. Und daher meine Frage an alle, die sich mit Phoenix Rising auseinandersetzen oder für den Fall, dass der liebe Patrick mal wieder reinhören sollte. A, was hat das mit dem Stadionnamen auf sich? Und B, ja, wie sieht es mit dem Stadion an sich aus? Es wirkt leider ein wenig überdimensioniert, was den Zuschauerzuspruch angeht. Und sieht leider auch auf im Film halt nicht wirklich gut aus. Wenn gefühlt keiner da ist, was eben aufgrund der Unterbelegung ist und eben aufgrund der schlechten Kameralegung, Kamerastellung, wie nennt man das? Halt, wo die Kamera platziert ist.
Kameraperspektive,
genau, dankeschön. Gut, ja, ansonsten unterm Strich verdienter Sieg für Phoenix. Ich freue mich auch für Patrick, auch wenn ihm dieses eine Gegentor wahrscheinlich sehr lange noch ärgern wird. Und wir haben bewiesen, der ehemalige Meister schlägt den aktuellen Meister. Und seien wir ehrlich, wenn das so weitergeht, habe ich wenig Hoffnung darin, dass die Switchbacks ihren Titel wiederholen können. Gut, dann würde ich sagen, gönnen wir uns noch ein Päuschen und sind dann zurück in Take Nummer 3 von Sideline, dem USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Zum letzten Mal für heute willkommen zurück zu Sideline, dem USL-Podcast. Ja, wir haben das erste Wochenende vom USL Super League Part 2, könnte man sagen, hinter uns. Und ich bin ganz ehrlich, die Ergebnisse versprachen einiges, aber meine Stimmung zur Super League hat sich noch nicht wirklich groß weiter verändert. Aber um ein bisschen auf das Thema Stimmung und Qualität zu gehen, haben wir euch eine Partie ausgewählt, die interessant ist, die aber auch ganz gut die Schwächen der Liga zeigt. Und zwar war das die Partie zwischen Sporting Jacksonville und DC Power. Das neue Team gegen eins der schlechtesten Teams der letzten Saison. Klingt ja jetzt erstmal nicht nach, ich würde sagen, einem kompletten krassen Stärkeunterschied. Mit Blick auf die Partie, was waren so deine Eindrücke? Und mit Blick auf den Kader, du hast sie gerade ja angeguckt, was hältst du davon, wie sich die Teams bisher aufgestellt haben?
Na gut, also erstmal bist du vielleicht ein bisschen zu kritisch zu DC Power. Bei denen war das ja in der letzten Saison so gewesen, dass sie vor allem extrem schwach gestartet sind. Auch über eine sehr lange Phase sehr schwach waren. Aber zuletzt wurde es ja dann doch ganz gut. Man hatte dann immer wieder gesehen, dass sie es doch können. Und was bei DC Power ja hauptsächlich immer wieder ein Problem gewesen war, sie haben in der Regel nicht haushoch verloren, sondern man hat gesehen, eigentlich können sie mithalten, aber sie machen vorne die Tore nicht. Und dementsprechend war das natürlich so eine Stellschraube, an die sie rangehen mussten. Müssen wir mal sehen, ob das in dieser Saison besser klappt. Was mir als erstes schon mal aufgefallen ist in dieser Partie, das ist schon wieder ein interessantes Stadion. Ist auch völlig fein. Jacksonville ist in der ersten Saison. Dementsprechend kann man da jetzt auch kein wahnsinnig krasses Stadion erwarten. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, ob die eine Tribüne haben, aber das, was man gesehen hat, wie immer, die Kamera ist ja sehr fest montiert. Man sieht also nur aus einer Perspektive oder hauptsächlich nur aus einer Perspektive. Und da sieht man dementsprechend so drei Bereiche vom Stadion und die haben nicht wirklich eine Tribüne. Und da stehen die Leute quasi direkt hinter der Bande dann am Spielfeldrand. Das sah zumindest sehr interessant aus, aber es waren halt auch nicht so viele Zuschauer da. Ich weiß leider auch nicht, wie viele, weil ich jetzt keine Zahl dazu finden konnte. Generell natürlich die Partie der Liga-Neuling gegen einen Club, der jetzt schon ein bisschen Erfahrung hatte, aber auch noch nicht vollendet war, versprach also durchaus interessant zu werden. Ging auch schon gut los. In der 7. Minute machten die Gastgeberin cleveren Fußball sozusagen mit kurzen Pässen und dann auf Penrock. Die nimmt den Ball gerne an und schießt ihn oben rechts rein, macht das, was sie kann, was sie machen soll und dementsprechend gehen die Gastgeberin da in Führung.
Allerdings hielt die Führung gar nicht mal so lange. Die ersten 30 Minuten spielte Jacksonville schon ganz gut mit und dann zeigte sich, dass eine Spielerin einen nicht sonderlich guten Tag erwischt hat und das war die Keeperin von Jacksonville und zwar in gleich mehreren Szenen. In der 38. Minute könnte man sagen, war Pech dabei, war Unwillen dabei. Es gibt eine Flanke von rechts in den Strafraum von Jacksonville. Die Keeperin ja, faustet den Ball direkt quasi zur Gegenspielerin, die dann es wirklich nicht schwer hat, ins leere Tor einzuschieben. Und das war dann Gourley, die letztes Jahr schon positiv mit DC Power aufgefallen ist, die natürlich dann ja, aus 2 Metern kaum das Tor verfehlen kann, es sei denn, sie heißt Nate Messer, aber dazu kommen wir noch. Und ja, so gleicht DC Power noch vor dem Pausenpfiff aus und hat halt hier ein doch recht einfaches Geschenk von der Heimmannschaft bekommen.
Wobei auch da Es hat mich wieder einmal geärgert, dass die USL ohne Videoschiedsrichter arbeitet. Ich hätte gern noch mal kurz gesehen, ob überhaupt die Einleitung der Situation nicht eventuell abseits gewesen sein könnte. Man sieht's leider aus der Kameraperspektive, die wir dort haben. Ehrlich gesagt nicht so gut. Und ja, der Torhüterin würde ich da jetzt aber auch nicht so viel Schuld geben. Es gab eine andere Szene, da ist sie mehr aufgefallen. Es dauerte bis weit in die zweite Halbzeit hinein. Ich fand im Prinzip auch DC Power schon auch das stärkere Team. Jacksonville hatte so ein paar kleinere Chancen, aber nichts Umwerfendes oder nichts Weltbewegendes. Und in der 68. Minute passiert Jacksonville was richtig Blödes, weil so ein ganz klassischer Fehlpass, aber im eigenen Strafraum. Und Golly, wir haben schon über sie gesprochen, hat sich diesen Fehlpass geschnappt und ist dann ja noch ein paar Meter weitergelaufen, hat dann das Tor gemacht. Wir müssen aber mal über ihren Jubel sprechen, weil sie lief zur Bank, gab denen ein Handzeichen und ließ sich einen Geldsack zuwerfen. Das war, also wenn irgendjemand weiß, was es damit auf sich hat, gebt gerne mal Bescheid. Das sah schon irgendwie merkwürdig aus, hatte einen interessanten Vibe. Vielleicht irgendwie eine Kritik an der Liga, am Team, was auch immer. Wäre interessant zu wissen, was die Geschichte dahinter ist.
Hat auf jeden Fall für Memes gesorgt. Also es gab schon einige Fotos, die ich gesehen habe, die die Spielerin mit diesem Geldsack zeigen. Und ja, in der 75. Minute, also 7 Minuten später, gibt es dann den Sargnagel in dieser Partie. Denn DC Power trifft zum dritten Mal. Das hier war, muss ich sagen, definitiv unglücklich, aber auch ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen, dass die Spielerin einen Wettschein hatte, aber sie hat schon sehr viel mitgeholfen. Denn Bedoya rennt von links auf den Strafraum zu. Die Keeperin kommt raus, um ihr den Winkel zu verkürzen. Der erste Schuss geht fehl und die Verteidigerin kriegt den Ball. Und die Verteidigerin versucht dann den Ball, davon gehe ich zumindest sehr stark aus, links am Tor vorbei zur Ecke zu klären. Das Problem ist, dass sie den Ball als Pass direkt perfekt als Vorlage auf Bedoya zurückpasst, die dann natürlich ein leeres Tor vor sich hat, weil die Keeperin ja noch weit vor ihr quasi auf dem Boden liegt. Und so schiebt sie dann ins leere Tor ein. Es steht 3:1 für DC Power. Und ja, die Verteidigerin von Jacksonville hat ihr die perfekte Vorlage geliefert. Vielleicht war sie am College Football Stürmerin, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber so gewinnt DC Power das erste Spiel der neuen Saison mit 3:1. Jacksonville hielt die ersten, sagen wir mal, 40 Minuten ganz gut mit. Und danach merkte man schon, dass das eingespieltere Team höchstwahrscheinlich auch das ältere Team war. Und das sind eben die Damen aus der, ja, Stadt DC.
Generell muss man aber sagen, ich bin weiterhin nicht überzeugt von der Super League. Beziehungsweise an sich habe ich nichts gegen die Super League, aber ich bin weiterhin überhaupt nicht überzeugt von der Tatsache, dass die sich haben als erste Liga einstufen lassen, weil man hat zu dieser Partie zum Teil gesehen, die Qualität der Mannschaften ist nicht da, wo sie sein müsste, um eine erste Liga zu sein. Und wenn man sich mal die Transfers ansieht, und die Kaderzusammenstellungen. Klar, in fast jedem Kader gibt es ein oder zwei Spielerinnen. Da sieht man, die haben Erfahrung. Die haben Erfahrung auf jeden Fall im Profi-Frauenfußball. Kommt zum Teil auch aus ersten Ligen. Kommt zum Teil auch aus der NWSL. Bei Jacksonville beispielsweise ist es halt Pancock, die schon vor allem in England unterwegs war und da einiges an Erfahrung gesammelt hat. Hat sie ja auch mit ihrem Tor direkt gleich bewiesen. Aber das ist nicht genug in meinen Augen. Also wenn man sich mal die Transfers dann ganz genau ansieht, vor allem die Spielerinnen, die aus der NWSL kommen, sind in der Regel einfach nur geliehen. Müssen dann also irgendwann wieder zurück in die NWSL. Und beispielsweise, was auch viel mit dabei ist, gerade bei den Spielerinnen mit mehr Erfahrung, einige davon sind von Boston. Boston spielt noch gar nicht in der NWSL. Dementsprechend haben sie zwar Spielerinnen verpflichtet, haben sie vielleicht auch schon in die USA geholt, wenn sie keine Amerikanerin sind, aber dann erstmal in die Super League geschickt, damit sie natürlich im Spielfuß bleiben, aber bis zum nächsten Jahr dementsprechend dann auch nicht rumsitzen sollen und dann im nächsten Jahr zu Boston rüberwechseln werden. das spricht nicht dafür, eine erste Liga zu sein, ehrlich gesagt. Wenn du für die andere erste Liga, deren du quasi den Rang strittig machen wolltest, eigentlich nur das die Ausbildungsliga bist oder die Leihliga, damit die Spielerinnen, die vielleicht aus einer Verletzung zurückkommen, sich wieder einspielen müssen oder die noch Erfahrung sammeln müssen, dass du die erstmal so ein bisschen ja, einschulst. Und dann hast du zusätzlich in den Kadern auch noch viele Spielerinnen, die haben noch gar keine Profi-Erfahrung. Die kommen halt frisch vom College und das merkt man zum Teil auch im Spiel, wie beispielsweise die Situation mit dem dritten Tor. Du spielst den Ball genau in die Richtung zurück, wo er hergekommen ist. In deinem eigenen Strafraum, während deine Torhüterin gerade 3 Meter vor dir sitzt. All solche Situationen zeigen mir so ein bisschen, die Qualität der USL Super League ist bei weitem nicht da, wo eine erste Liga zu sein hat. Sie hätten sich definitiv als zweite Liga einordnen sollen. Dann hätten sie auch Zeit gewonnen, die Kader aufzubauen. Das spricht ja, oder niemand sagt, dass das nicht vielleicht irgendwann noch kommt. Die Liga braucht bestimmt noch ein bisschen Zeit, um da, um auch für hochkarätigere Spielerinnen überhaupt ansprechbar zu werden oder relevant zu werden. Aber bis dahin ist das jetzt gerade, das dümpelt zu sehr qualitativ unschön herum. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, die aktuellen Meisterinnen, Tampa Bay Sanusi, die ja in der letzten Saison eher so schwankend waren, hatten ihre erste Partie gegen Brooklyn. Gut, sie mussten auswärts ran, aber auch die haben sie verloren. Klar, passiert jedem Meister mal, soll jetzt nicht das Problem sein. Aber ich ahne so ein bisschen, dass wir wieder eine Saison erleben werden, in der die Teams oftmals mit ihrer Kontinuität strugglen und wir gute Phasen bei den Teams erleben, aber dann auch wieder sehr schlechte Phasen. Und das darf eigentlich auch nicht sein.
Bin ich ganz bei dir. Also ja, ich denke, es wäre weiterhin die bessere Idee gewesen, wenn die Liga als zweite Liga fungiert hätte, so wie sie ursprünglich auch geplant war. Weil so ist ja schön, dass du für die Talentförderung da bist. Das ist ja auch ein guter, wichtiger Aspekt. Aber sich selber erste Liga nennen, aber dann einfach nur eine Ausbildungsliga zu sein, keine Ahnung, ist mir zu einfach. Und daher, ich hoffe, die Qualität steigert sich, weil ansonsten bleibe ich bei meinem Motto, dass wir im Wesentlichen nur schön geputzte USAW-League-Spiele sehen. Dennoch, erstes Spiel der neuen Saison von uns auch besprochen. Jacksonville verliert das Debüt mit 1:3. Unterm Strich völlig verdient. Da ist noch viel Lernpotenzial da. Aber seien wir ehrlich, nach einem Spiel, überhaupt als Pflichtspiel, sollte man vielleicht noch keine Wunderdinge erwarten.
Übrigens, eine Kleinigkeit noch, die mir gerade noch eingefallen ist. Was macht so eine erste Liga aus? Nationalspielerinnen. Ich glaube, die USL Super League hat fast keine. Und wenn, dann sind es Spielerinnen aus wirklich ganz, ganz kleinen Nationen. Wir hatten das schon mal in einer der vorigen Folgen, aber das hat sich jetzt auch nicht groß geändert. Auch da ist auf jeden Fall Nachholbedarf. Und ja, zu Jacksonville noch ganz kurz. Das erste Spiel zu verlieren ist keine Schande. Auch die nächsten Spiele nicht. Die müssen sich erst einpendeln und einpegeln. Vollkommen in Ordnung. Von den anderen Teams erwarte ich da ein bisschen mehr Kontinuität.
Gut. Gehen wir zu einer weiteren Zahl, die mit 1 zu tun hat. Allerdings gehen wir nicht zum ersten Spiel, sondern zu einer Mannschaft, die bisher nur ein einziges Auswärtsspiel gewinnen konnte. Und das sind meine Jungs aus Maine in der USL League One, in der dritten Liga. Denn die hatten bisher nur einen einzigen Auswärtssieg und mussten am letzten Wochenende im Auswärtsspiel gegen das Kellerkind aus Westchester ran, die sehr weit unten in der Tabelle stehen, um es mal höflich zu formulieren. Ich bin ehrlich, ich war nicht wirklich optimistisch vor der Partie, dass wir irgendwas aus der Partie rausholen können. Bin indirekt positiv überrascht worden, ohne wirklich begeistert zu sein. Und würde mich daher um deine Meinung sehr interessieren, weil du bist ein bisschen neutraler als ich. Und du hast ja auch quasi ein bisschen mehr New York City Bezug, wo ja Westchester eine, wie ich gelernt habe, Inner Suburb ist, also quasi im Speckgürtel liegt. Und ja, was hältst du vom neuen Trikot, das sie ja spazieren geführt haben? Und was also deine Meinung zur Partie, was so die Leistung beider Teams angeht?
Ich muss zugeben, das Trikot ist mir nicht groß aufgefallen, also ich habe nicht drauf geachtet. Ist jetzt eine neutrale Wertung. Ansonsten zur Partie, mir ist wieder eine Sache aufgefallen, die bei Westchester einfach sehr schnell auffällt. Ich kann dieses Stadion nicht leiden, ernsthaft nicht. Dieses blöde Footballfeld, wo einfach die Linien so extrem deutlich sind, weil es halt Kunstrasen ist. Das ist nicht cool. Und dann wieder die Bank dahinter dem Tor, wo die ganzen Highschool-Kids drauf sitzen. Das ist einfach ein Footballplatz, wo man da notgedrungen so ein paar Linien drauf gemacht hat. Nee, es überzeugt mich nicht. Da ist das, wo die Hearts of Pine jetzt schon ein paar Mal gespielt haben, irgendwie charmanter gewesen, fand ich. Und die haben wenigstens so eine Art Tribüne, die man in den Aufnahmen auch sehen kann. Und sie haben auch Fans, die kommen. Das fehlt beides bei Westchester, von daher, ja. Und die, ich überlege gerade, ist bei Hearts of Pine, da sind auch Footballlinien, glaube ich, zu sehen, oder? Oder sind die mit Kreide?
Mittlerweile neuerdings, aber sind noch relativ schlicht aufgetragen. Also man sieht zum Beispiel die Zahlen fast gar nicht. Also ist dank der Schule, dem das Stadion gehört, mittlerweile da, war früher ja ein ganz normaler Fußballrasen, aber hat jetzt immer noch sehr schlicht gehalten, verhältnismäßig.
Ja, damit kann ich dann immer eher noch leben. Hier in dem Fall ist das alles sehr eindeutig zu erkennen und verwirrt das Auge einfach zu sehr. Ich finde es nicht gut. Aber es fing für Westchester ziemlich gut an. Nach 16 Minuten gingen sie in Führung und in dem Fall war es, ehrlich gesagt, haben die Hearts of Pine es ihnen zu einfach gemacht. Es gab einen flachen Pass in den Strafraum und Mackie, heißt er so? Nee, Makic wahrscheinlich eher, läuft einfach nur Richtung Tor. Kurz vorm Tor bekommt er den Ball zugespielt, braucht ihn nur reindrücken. Also ganz leicht, ganz klassisch. Die Verteidigung hängt da so ein bisschen hinten ran, läuft nicht rechtzeitig mit und ermöglicht ihn, dass er als erster im Ball ist und dann am Torwart den Ball vorbeidrücken kann. Leichtes Ding, klassische Sache. Ist blöd, wenn du damit in den Rückstand gerätst. Allerdings, jedes Mal, wenn ich irgendwas von den Westchester-Spielen sehe, sei es nur im Ticker oder so, ganz oft sind sie in Führung, gewinnen aber trotzdem nicht.
Was mir in der Szene mal wieder auffiel, das sieht man eigentlich bei fast allen Angriffen von Westchester, auf der linken Seite der Kamera, also auf der rechten Seite der Abwehr, ist eine massive Lücke. Weil das Team ist so weit aufgerückt, dass dann eine riesen Lücke auf der Seite ist, sodass dann der Spieler, der quasi auf links auf dem Flügel spielt von Westchester, quasi ungehindert bis zum Strafraum durchrennen kann, weil der mögliche Flügelspieler entweder zu weit aufgerückt ist oder quasi in die Mitte mit aufgerückt ist. Und so hatte halt Westchester gleich mehrere dieser Torchancen, wo eben dann zum 1-0 auch das genauso gefallen ist. In der 26. Minute, also gerade mal 10 Minuten später, schaffen die Jungs aus Maine den Ausgleich. Und da, muss ich zugeben, hat mir Walter Varela gut gefallen. Der ist mittlerweile hauptsächlich Bankspieler, durfte hier starten. Er kriegt den Ball rechts, zieht dann ein bisschen in die Mitte und läuft ein paar Meter weiter und sieht, dass Titus Washington, der doch wirklich sehr, sehr schnelle Stürmer, durchstartet und legt ihm einen Pass durch die Abwehr perfekt vor, sodass dann Washington die paar Meter in den Strafraum noch laufen muss und dann den Ball durch die Hosenträger des Torwarts ins Tor reinschieben kann. Ausgleich für die Hearts of Pine und eine wirklich gute Vorarbeit von Varela.
Nur wenige Minuten später fällt ein weiteres Tor und in dem Fall, finde ich, ist die Einleitung des Tores das Entscheidende. Es gibt einen sehr langen, hohen Seitenwechsel, der sorgt dafür, dass Westchester gar nicht so schnell hinterherkommt und gar nicht weiß, wie ihnen geschieht. Der Ball landet bei Wright. Der ist völlig frei, hat Platz und kann dann aufs Tor schießen. Das war sehr, sehr gut gesehen und gut gespielt, also gut und vor allem schnell gespielt. Und die Verteidigung von Westchester war auf der anderen Seite.
Und da das Glück bekanntlich immer in Dreiern kommt, gab es hier gleich das nächste Tor für die Hearts of Pine und das 3:1 in der 43. Minute. Und das war ähnlich gemacht, zumindest vom Anfang her, wie das Tor davor. Es gibt einen Langschlag von rechts auf die linke Seite, quasi im letzten Drittel der Partie von Westchester. Ollie Wright kriegt den Ball und anstatt diesmal selber durchzulaufen zum Strafraum, sieht er, dass sein Hintermann, also der linke Verteidiger, an ihm vorbeisprintet. Er legt ihm den Ball vor, sodass der Nate Messer in den Strafraum zieht. Der Torwart kommt raus, um den Winkel zu verkürzen, und Messer schiebt rechts unten ein. Heißt 3-1 für die Hearts of Pine. Und innerhalb von so knapp 20, 25 Minuten von 0-1 auf 3-1.
Aber also das wäre ja alles so für eine erste Halbzeit, wäre das ja zu langweilig, so 4 Tore in einer Halbzeit. Nö, wir nehmen lieber ein 5. Tor. Allerdings ist das der Anschlusstreffer für Westchester. Das kann man ganz kurz beschreiben. Es ist Seiki, der hat den Ball und schießt einfach mal aus der Distanz. Ist er drin. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt niemandem die Schuld geben. Das war ein sehr schöner Schuss. Aber Torhüter hätte da jetzt nicht viel machen können. Und die Verteidiger, klar, die hätten noch näher dran stehen können, ohne Frage. Aber das Ganze kam sehr überraschend. Ist einfach ein nettes Tor.
Es war vor allem ein echt sehr, sehr gutes Tor. Also war schon, könnte man schon fast als Traumtor bezeichnen. Schön Wucht, schön mit Schmackes, nicht zu halten für den Keeper. Hat er gut gemacht. Aber für jeden, der ein gutes Tor macht, gibt es auch einen, der ein einfaches Tor versiebt. Und so gab es in der 77. Minute ein 100%iges Tor, das man nicht gemacht hat. Man kann dem Spieler vielleicht nur in der Hinsicht ein bisschen, ich nenne es mal, die Schuld etwas verweichen, dass er eigentlich für das Tore verhindern da ist. Denn Nate Messer kriegt im Strafraum den Ball. Ich würde sagen, 1 Meter von der Torlinie. Denn der Keeper von, von Westchester kann erstmal den Schuss von Wada ablenken. Der Nachsetzer wird dann per Pass eben quergelegt zu Nate Messer. Das heißt, der Torwart sieht an sich ganz gut aus. Nur dann ist eben die Möglichkeit, ins leere Tor zu schießen. Und Nate schafft es, aus 1 Meter den Ball über die Latte zu nageln. Und das musst du erst mal schaffen. Also, ob du ihn antitscht oder mit der Pike berührst oder sonst irgendwas machst, eigentlich kann der Ball nur reingehen. Aber er schafft es eben, aus 1 Meter den Ball über die Latte zu nageln. Das war, ja, ein wenig deprimierend aus meiner Sicht. Aber unterm Strich, 3-2 war der Endstand. Die Hearts of Pine gewinnen ihr 2. Auswärtsspiel in der Saison. Und es war, wie man so schon sagt, eine Achterbahn der Gefühle in der Partie. Von, oh mein Gott, wir sind alle blöd, zu, hey, wir können ja führen, zu dem wunderschönen Sheldon Cooper GIF, wie er sich eine Tüte vor den Mund hält und hektisch atmet, war eigentlich alles in der Partie dabei. Und ich bin froh über den Sieg, aber gehe noch nicht in große Jubelstürme aus.
Man muss ja auch dazu sagen, der Gegner hat es ja durchaus auch leicht gemacht, beziehungsweise ich finde, man hat an der einen oder anderen Stelle schon auch gesehen, dass auch die Hearts of Pine so ihre Probleme haben, und bei einem besseren Team, ehrlich gesagt, vermute ich, dass es da zu erheblich größeren Problemen, aka Gegentoren, geführt hätte, weil ich nicht fand, dass Westchester jetzt völlig chancenlos war. Sie hatten einige sehr, sehr gute Chancen, sich überhaupt erst erarbeiten können. Und das sah auch gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, sie hatten sogar einen Lattentreffer dabei. Wer mir durchaus gefallen hat, war euer Keeper. Der hat einiges nochmal rausgehalten. Aber das hätte auch durchaus in die Hose gehen können. Bei Westchester dagegen muss man noch sagen, da fehlt es an vielen Sachen. Also zum einen natürlich die Chancenverwertung. Klar, Lattentreffer ist immer auch immer so ein bisschen Pech mit dabei. Aber vielleicht auch ein bisschen Disziplin oder spielerisches Verständnis. Wir haben in der 72. Minute, das dürfte kurz vorm Tor, glaube ich, gewesen sein. Kurz danach. Sorry, ist ja falsch. Haben wir die Situation, dass Westchester gerade eigentlich in der Vorwärtsbewegung Richtung Tor ist. Aber den Ball dann doch wieder verliert. Und anstatt dann wie zu versuchen, einen vernünftigen Gegenangriff zu starten, beziehungsweise sich den Ball wieder zurückzuholen, springt man lieber von hinten in den Gegenspieler rein, gerätscht da volle Möhre von hinten rein, holt sich zwar den Ball zurück und will dann wieder Richtung Tor stürmen, aber der Schiedsrichter sieht das natürlich und pfeift. Und in dem Fall, der Spieler war Drag gewesen, der hatte schon gelb, und ist dann mit Gelb-Rot vom Platz geflogen und fing dann auch noch an, darüber zu diskutieren. Also allein das ist schon eine Frechheit, weil die Situation war eindeutig, das wusste er auch selbst, dass er da von hinten in den Gegenspieler reingesprungen ist wie so eine Axt. Vollkommen unnötig. Hilft seinem Team überhaupt nicht, weil er jetzt fürs nächste Spiel gesperrt ist und hat dafür gesorgt, dass sie eventuell die Chance auf den Ausgleich oder vielleicht sogar Sieg sich dann selbst genommen haben, weil sie einer weniger waren.
Ja, bin ich bei dir. Passt perfekt. Und ja, da wir jetzt schon am Ende der heutigen Folge sind und ja schon wieder locker eine Stunde voll haben, möchte ich nur kurz erwähnen, an dieser Stelle passend, wenn ihr eine tiefergehende Analyse in das Spiel und in die Situation der Hearts of Pain haben wollt, gibt es, wie immer, auf meinem eigenen englischen Podcast, Fallen Leaves The Main Podcast, eine ausführliche Analyse, und ich kann jedem nur empfehlen, da reinzuhören, solange er den Englisch versteht. Und ansonsten muss ich sagen, war es doch eine sehr unterhaltsame USL-Woche. Ich würde mir nur weniger bekloppte Transfers in der nächsten wünschen.
Wobei die Transfers ja unterhaltsam sind.
Na gut, dann würde ich sagen, soll es für diese Woche auch gewesen sein. Ihr kennt den Drill, wenn ihr wollt, bewertet uns auf eurem Podcast-Player eurer Wahl. Lasst uns gerne eure Kommentare da und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann in Folge 148 von Sideline, dem USL-Podcast.
Ciao.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.